was halt nützlich ist und was dann hier überflüssiger Schnickschnack in der Sicherheitstechnik. Also von daher waren wir beim ersten Besuch noch ganz guter Dinge. Es war natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass man deutlich sichtbar die Polizeiakten, die man über uns angelegt hatte, mitgebracht hat. Ja, weiß ich nicht, warum man die so vorzeigen musste. Das hatte meines Erachtens schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Aber die kannten uns auch noch nicht. Wir haben da gesagt, ja, natürlich, die müssen auch erst mal sehen, was sich da entwickelt. Und die wollen halt nicht, dass es da irgendwelche Fehlentwicklungen gibt. Und werfen da natürlich ein Auge auf uns. Das ging. Ja, aber es ging dann halt so weiter. Die Kontrollen wurden dann vierteljährlich gemacht. Zum Vergleich, ein Atomkraftwerk oder eine Pulvermühle werden einmal im Jahr kontrolliert, auch Pharmaunternehmen einmal im Jahr. Wir vierteljährlich, mit immer einer Probenahme. Bei der allerersten Probenahme wurden 350 Gramm Cannabis mitgenommen. Das ist natürlich für eine Anbauvereinigung, die am Anfang erstmal die Abgabe für ihre Mitglieder begrenzen musste, schwierig zu sehen, wenn da so ein riesiger Beutel mit Cannabis im Wert von weit über 1.000 € aus der Anbauvereinigung getragen wird. Vor allen Dingen, weil halt die kommerziellen Labore, bei denen wir ja auch getestet haben, gesagt haben, 18 Gramm genügen für eine Beprobung von allen. Da dachten wir aber auch, na gut, das Thüringer Landesamt kommt halt eher von der Futtermittelbeprobung und von der Saatgutbeprobung. Und wenn man halt Kartoffeln beprobt, sind 350 Gramm Probemenge halt eine vollkommen normale Größe. Das war aber sehr schwierig zu kommunizieren, dass da doch große Werte weggetragen werden. Und das hat natürlich am Anfang kleine Vereine auch schwer getroffen. Wenn die gesamte Anbaumenge halt nur ein paar Kilo sind und dann werden da hunderte Gramm Cannabis zur Beprobung mitgenommen, das trifft schon.
Okay, das heißt, auf der einen Seite gibt es ein sehr enges Kontrollnetz. Also ich meine, das bündelt ja auch ein paar Ressourcen, wenn da viermal im Jahr Kontrollen bei euch durchgeführt werden, immer auch in Polizeibegleitung. Dann werden sehr hohe Mengen an Proben von euch entnommen. Aber so die größte Herausforderung ist ja eben auch dem Gerechtwerden der Auflagen, die ja das Landesamt für Landwirtschaft ja selbst geschaffen hat. Kannst du das vielleicht
Genau.
nochmal erklären, worum es eigentlich, das ist ja auch der Kern des Verfahrens, wo es jetzt ein Urteil gab in einem Eilverfahren, kannst du den Kern dieser Problematik nochmal erläutern?
Genau, das ist die letzte Eskalation der Sache, die dann halt wirklich auch gegenüber den Vereinen, man muss fast sagen, die Brücken abgebrannt hat. Es kam eine Änderung unserer Zulassung. Das heißt, man hat uns nicht eine Auflage gegeben, sondern man hat gesagt, mit der sofortigen Wirkung jetzt ändern wir eure Zulassung und verpflichten euch zu extrem umfangreichen Labortests noch weit über das Maß hinaus, was wir bis dahin durchgeführt haben. Was wir bis dahin durchgeführt hatten, war halt schon weit über jeden Industriestandard hinaus. Und jetzt wurde es halt wahnwitzig. Jede Charge von jedem musste zwingend überprüft werden auf Schimmeltoxine, Schimmel, Schwermetalle und natürlich den THC-CBD-Wert. Und gerade bei Schwermetallbeprobungen und Schimmelbeprobungen, das weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat, also auch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, da nimmt man im Normalfall Übersichtsproben. Das heißt, man nimmt aus jeder Charge was raus, überprüft dann und guckt, hat man ein Problem, hat man kein Problem. Wenn man kein Problem hat, alles gut. Wenn da eine Auffälligkeit ist, dann wird einzeln beprobt. Ja, das hat unsere Laborkosten dann halt verfünf-, sechsfacht und auf mehrere 10.000 € im Jahr erhöht. Und natürlich immer mit der impliziten Drohung, dass wenn wir die strengen medizinischen Grenzwerte, die ja für bestrahltes Cannabis sind und für Cannabis, das halt an Krebspatienten ohne Immunsystem abgegeben werden muss, wenn wir die nicht halten, dass dann halt Sperrungen von Chargen drohen und dass wir dann das Cannabis wegwerfen müssen. Wir konnten es erstmal nicht fassen, als das im Briefkasten lag. Dazu kam noch, dass da eine sofortige Vollziehung angeordnet wurde. Eine sofortige Vollziehung bedeutet, man muss sofort sich dran halten. Keine Einspruchsfristen, nichts. Sofort. Und das ist eine extreme Maßnahme, die eigentlich nur dann getroffen werden darf, wenn Gefahr im Verzug ist. Also beispielsweise irgendwie ein Schornstein auf dem Dach droht runterzufallen und da muss jetzt sofort was gemacht werden, kein Einspruch, nichts, das muss abgesichert werden. Dann tut man das. Bei einem normalen Verwaltungsverfahren quasi absolut unüblich, also absolut unüblich. Naja, und das führte halt dann dazu, dass wir schon zu den rechtswidrigen Auflagen quasi verpflichtet waren, die einzuhalten und keine Möglichkeit hatten, da erstmal was dagegen zu tun. Das mussten wir dann halt drumherum bauen und mussten unsere Trocknung anpassen und mussten riesige Handstände machen, um überhaupt abgabefähig zu bleiben. Wir mussten auch die Anbauvereinigung erstmal für 2 Wochen schließen und die Abgabe für 2 Wochen einstellen, weil halt mikrobiologische Untersuchungen noch von allem, was dort war, angefertigt werden mussten. Und haben halt gleichzeitig eine Anwaltskanzlei bemüht, den Fall geschildert. Die konnten es auch erstmal, also die Fassungslosigkeit war ringsherum. Unser Labor hat uns gefragt, ob wir spinnen, weil wir hier alles beproben lassen wollen. Das wäre doch komplett unnötig und das hätte er in seinen 30 Jahren im Geschäft noch nie gehört. Ja, damit musste man dann erstmal leben. Hm. Und dann ging halt der juristische Kampf los.
Das schildert erstmal Hermann Klatt vom Cannabis Social Club Erfurt. Die ganze Vorstufe sozusagen zu diesem juristischen Kampf, den hat er jetzt gerade beschrieben. Wir machen eine kleine musikalische Pause und danach gehen wir mal in den eigentlichen Gerichtsprozess rein und vor allen Dingen ja auch in das Urteil, was jetzt in einem ersten Verfahren schon mal gefällt wurde. Und da kann ich schon mal sagen, rechtswidrig, sagte das Landesverwaltungsgericht in Gera. Aber die Details nachher gleich, jetzt hören wir erstmal Mine mit Unfall.
Vor ein Besuch geboren.
Mine mit dem Track Unfall von ihrem Album Hinüber. Und wir machen jetzt direkt weiter und knüpfen daran an, wo wir eben aufgehört haben. Ihr habt eben ein Interview gehört, das ich mit Hermann Klatt vom Cannabis Social Club Erfurt geführt habe. Hintergrund ist das sehr aufwendige Prozedere der Kontrollen und der Erfüllung von Auflagen, die das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum den Cannabis Social Clubs entgegnet hat. Die sind dann vor Gericht gegangen, weil sie die halt eben als unangemessen empfinden und das Vorgehen der Behörde da auch als unangemessen empfinden. Wir haben eben schon gehört, es wird sehr dicht kontrolliert, es werden Richtwerte, Richtlinien festgelegt, die zumindest seitens der Cannabis Social Clubs nicht nachvollziehbar sind. Es werden sehr hohe Mengen an Proben entnommen und da stehen die Cannabis Social Clubs eigentlich schon fast vor dem existenziellen Aus und es ging jetzt eben in einen Rechtsstreit. Wie der ganz genau aussieht, wie der vielleicht auch ausgehen wird, das erfahren wir jetzt hier im zweiten Teil des Gesprächs mit Hermann Klatt vom Cannabis Social Club Erfurt. Bevor wir auf diesen juristischen Kampf eingehen, das sind ja jetzt Anforderungen oder Maßnahmen, die vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft aufgestellt wurden. Gibt es denn ähnliches Vorgehen oder Amtshandlungen auch in anderen Bundesländern? Kennt ihr das auch von anderen Bundesländern? Ist die Situation ähnlich?
Ja, Bayern ist dort ein schönes Beispiel. Bayern hat das auch versucht, weil sie dort aber auch explizit gesagt haben, sie wollen die Vereinigung nicht und wollen alles tun, um die zu verhindern. Und das war halt dort ein auch mehr oder weniger offen ausgesprochener Angriffswinkel, dass man gesagt hat, wir erfinden einfach Grenzwerte und setzen die halt so hart, dass keiner drüber kommt. Damit kann es auch keine Anbauvereinigungen geben. Damit ist Bayern aber schon vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gescheitert, weil man das offensichtlich nicht darf. Also die Landesverwaltung darf sich nicht einfach irgendwas ausdenken, um de facto etwas zu verbieten, was der Bundesgesetzgeber erlaubt hat.
Ich wollte gerade sagen, das riecht ein bisschen danach, als ob so die Gewaltenteilung da ein bisschen aufgelöst wird und Behörden, also Verwaltung, Politik macht, beziehungsweise Politik so auslegt. Das sag ich jetzt irgendwie so mit dem, was du mir gesagt hast, aber du sagst ja auch, ihr habt euch recht schnell dann, beziehungsweise nachdem es dann ja wahrscheinlich auch für euch eine Existenzfrage war, juristische Hilfe geholt. Das habt ja aber nicht nur ihr als Cannabis Social Club hier in Erfurt gemacht, sondern das haben ja auch andere Clubs hier in Thüringen gemacht. Kannst du das dann nochmal ein bisschen schildern? Was war dann das Nächste? Also habt ihr euch da auch untereinander ein bisschen abgesprochen? Weiß ich nicht.
Ja, also nicht nur ein bisschen. Das war für alle Clubs eine existenzbedrohende Situation, vor allen Dingen, weil auch sehr unklar vom Amt kommuniziert wurde. Es wurde erst gesagt, also wir haben es durchgelesen und prüfen lassen und gesagt, okay, das verpflichtet uns zu den Grenzwerten. Von Amt kam aber die Aussage, nein, so schlimm ist das nicht. Lass doch erstmal die Frist verstreichen und das rechtskräftig werden, so schlimm ist das nicht. Allerdings haben sie da einen Thüringer Cannabis Social Club schon 5.000 € Zwangsgeld angedroht für die Nichteinhaltung dieser Auflagen, die ja alle nicht so schlimm sind. Also haben wir gewusst, hier wird ein falsches Spiel gespielt, weil wir miteinander geredet haben. Und dann ist das passiert, was das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum wahrscheinlich nicht gedacht hätte. Wir haben uns alle zusammengesetzt und haben eine gemeinsame Strategie gemacht. Denn um sowas niederzuschlagen, das kostet also uns bis jetzt 20.000 € war die letzte Rechnung, jetzt sind, glaube ich, wieder 8.000, 9.000 aufgelaufen. Also das kostet eine Menge Geld und der Verein in Erfurt war der einzige, der groß genug war und genügend Einnahmen hatte, um das irgendwie schultern zu können. Die anderen Vereine wollten aber auch nicht zumachen. Das heißt, wir haben uns zusammen eine Anwaltskanzlei gesucht und haben dann gesagt, der Verein in Erfurt bezahlt das Verfahren federführend. Und viele andere Fälle, weil die Auflagen ja gleich an alle Vereine gingen, ist halt nur Copy-Paste. Und dann bezahlen die kleineren Vereine halt nur den Aufwand, der für sie extra anfällt. Das heißt, die kleinen Vereine haben nur ein Zehntel der Kosten und können so offen bleiben und weitermachen. Denn das muss man ganz klar sagen, wenn jeder Verein das hätte aus eigener Tasche stemmen müssen, dann wären einige, denke ich, schon zu.
Okay, das heißt, mehrere Vereine haben geklagt und jetzt gab es ja Ende Juli das erste Urteil, den ersten Urteilsspruch in einem Eilverfahren. Das Verwaltungsgericht Gera hat entschieden auf eine Klage eines jener Cannabis-Clubs und hat damit, du hast es eben schon vorweggenommen, gesagt, dass diese Auflagen des Thüringer Landesamts für Landwirtschaft und ländlichen Raum rechtswidrig sind. Kannst du neben dieser zentralen Kernaussage auch noch mal erläutern, ja, wie es denn eigentlich die Begründung ist und was im Kern sozusagen das Urteil alles umfasst?
Ja, also das Urteil ist, da bin ich dem Verwaltungsgericht auch sehr dankbar. Das hat halt gesehen, das ist jetzt hier noch vor weiteren Gerichten anhängig. Und das bedarf also, die hätten es einfach rausschmeißen können, weil das formal so schlecht war, dass alleine formal das nicht haltbar wäre und hätten sagen können, ja, das ist formal falsch. Deshalb bitte, liebes Amt, zurücknehmen und nochmal. Aber sie haben sich die Mühe gemacht, auf 14 Seiten dem Amt nochmal, man muss es sagen, in einfachen Worten, die Gesetzeslage zu erklären. Dass das T3LR, das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, halt keine Grenzwerte selbst erfinden darf, dass sie halt sich an Recht und Gesetz halten müssen und so weiter. Also, und hat halt das nicht nur als rechtswidrig bezeichnet, sondern als offensichtlich rechtswidrig. Und das ist ein geklärter Begriff. Das bedeutet, auch ein juristischer Laie hätte erkennen müssen, dass das rechtswidrig ist. Und das ist natürlich schon eine herbe Klatsche für ein Amt, was viermal im Jahr bei den Anbauvereinigungen steht, alles auf links dreht, alles nachzählt, nachwiegt und guckt, ob da irgendwelche kleinsten Abweichungen sind, dann attestiert zu bekommen, dass man offensichtlich rechtswidrig handelt.
Jetzt ist das ein Beschluss in einem Eilverfahren gewesen. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret und vor allen Dingen wahrscheinlich auch für die anderen Verfahren, die noch laufen? Ist jetzt schon alles entschieden oder steht der eigentliche Rechtsschritt noch bevor?
Also das zieht sich ja jetzt schon über Monate, auch ein Eilverfahren. Das ist natürlich wieder auch anzulasten. Die Verwaltungsgerichte sind überlastet und dass man die jetzt mit so einem Blödsinn verstopft, dass hier vier Verfahren in Thüringen dafür laufen, wo Richter dann 14-seitige Begründungen schreiben müssen, ist natürlich niemandem zuträglich. Erstmal ist nur entschieden worden, dass jetzt für jener der sofortige Vollzug aufgehoben wird. Das heißt, das, was man reingedrückt hat, um uns halt auch sofort zu den sehr teuren Maßnahmen zu verpflichten, um uns halt möglichst schnell, bleib mal einfach bei verpflichten. Das ist jetzt aufgehoben worden für Jena. Aber das in so klaren Worten, dass jetzt eindeutig ist, die anderen Verwaltungsgerichte würden jetzt dem T3LR das nach und nach um die Ohren hauen, auch mit genauso deutlichen Worten. Und deshalb ist jetzt schon eins passiert. Für die anderen Vereine ist heute, da gab es vorhin eine E-Mail an uns, der sofortige Vollzug aufgehoben worden. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorläufig nicht mehr an die Auflagen halten. Aber das T3LR hat noch nicht, trotz Bescheinigung der eindeutigen Rechtswidrigkeit, die Verfahren zurückgezogen. Das heißt, die Hauptsacheverfahren laufen jetzt noch. Beschäftigen weiter vier Gerichte im Freistaat, obwohl halt der Ausgang nach der Ansage im vorläufigen Beschluss klar sein dürfte.
Und was bedeutet das ganz konkret für eure Arbeit? Also ich meine, du sagst ja schon, wenn es Verstöße gibt, wird auch mit Bußgeld gedroht. Oder ich weiß gar nicht, ob Bußgeld jetzt der richtige Begriff ist, aber wird mit einer Zwangsgeld gedroht. Und es ist de facto ja noch alles im Prozess. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit und auch auf die Arbeit oder das Vereinsleben von euch und auch den anderen Clubs aus?
Also es ist so, dass bei den Clubs damit ist der Vorstand beschäftigt. In Erfurt immerhin haben wir da jetzt zwei bezahlte Leute, die sich Vollzeit damit beschäftigen können. Also das bin ich und mein Schatzmeister Dennis Gottschalk. Wir haben da die personellen Ressourcen, damit umzugehen, obwohl das natürlich auch immer noch stresst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das die ehrenamtlichen Vereine stemmen. Die leben halt auch ein Stück weit davon, dass sie sich hier anlehnen können in dem Gerichtsprozess, dass die Hauptsache von Erfurt durchgefochten wird und sie dann quasi das übernehmen können. Aber natürlich ist es immer noch eine Belastung, dass das über einen schwebt. Die Anwaltskanzlei kostet Geld. Das Gerichtsverfahren kostet Geld. Also es kostet den Steuerzahler Hunderttausende Euro, uns kostet es Zehntausende Euro. Und ja, es ist natürlich, also wir wissen halt, wie es ausgeht. Von daher fühlen wir uns da jetzt nicht bedroht. Die offensichtliche Rechtswidrigkeit ist halt festgestellt worden und an der Stelle wird die dann halt auch bestätigt werden im Hauptsacheverfahren. Aber das wird natürlich noch jetzt jede Menge Kräfte binden, sowohl von uns als auch von den Gerichten und man fragt sich halt für was.
Nun ist ja dieses Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ja auch einem Ministerium nachgeordnet, nämlich dem Thüringer Wirtschaftsministerium bzw. Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum. Seid ihr denn da in irgendeiner Form Austausch mit der Ministerin oder gibt es da irgendwelche Reaktionen? Weil ich meine, das Urteil ist ja, wie du es gerade schon eben geschildert hast, so ein bisschen der bisherige Höhepunkt eines viel längeren andauernden Konfliktes. Aber gab es da bisher auch irgendeine Rückmeldung? Irgendein Statement?
Also vor anderthalb Jahren gab es mal den Versuch von uns dort auch bei höherer Position. Wir haben uns angemeldet bei dem Herrn Staatssekretär Maltsch, der dafür zuständig ist, ministeriumsseitig, und haben halt um einen Termin gebeten. Und das haben wir schon relativ frühzeitig bei unserer Gründung gemacht, weil wir gesagt haben, naja, stellen wir uns einfach mal vor. Wenn man uns kennenlernt und die Fragen direkt an uns stellen kann, dann können ja auch Ängste genommen werden und man kann zeigen, wer man ist. Und nach 6-7 Monaten hatten wir dann den Termin beim Herrn Maltsch. Den habe ich, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie der abgelaufen ist. Also ich war dort mit meinem stellvertretenden Vorsitzenden, meinem Vater, und wir wollten uns halt nur dort vorstellen und halt sagen, wer wir sind, und dass es halt mit der Verwaltung so ein bisschen hakt. Der Herr Maltsch kam eine halbe Stunde zu spät und in der Begrüßung fiel nach meiner und der Erinnerung meines Vaters schon die Worte, dass man uns eigentlich nach seiner Meinung wieder verbieten sollte. Mein Vater hat nachgefragt, ob das auch die Meinung des Ministeriums ist. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht die Meinung des Ministeriums, nur seine Privatmeinung. Und das Gespräch verlief dann auch, naja, ich sage mal, relativ an der Oberfläche. Wir haben unsere Anliegen vorgestellt. Wir wurden rausgeschickt und eine Dame, die sich nicht vorgestellt hat und ihren Namen auch nicht nennen wollte, wurde danach noch mit Herrn Maltsch und seinem persönlichen Mitarbeiter ins Gespräch genommen. Davon weiß ich nichts mehr. Herr Maltsch erinnert sich nicht daran, dass ein Gespräch stattgefunden hat, bestreitet aber nicht, dass das Gespräch eventuell gegeben haben könnte. Aber er bestreitet vehement, dass, wenn es dieses Gespräch gegeben hat, die Aussage gefallen wäre, dass er persönlich für das Verbot wäre. Und das ist dazu die Sachlage und das ist der einzige Kontakt, den wir in das Ministerium rein hatten.
Okay, dann vielleicht jetzt mal einen vager Blick in die Zukunft und damit bin ich auch schon bei meiner letzten Frage. Jetzt gibt es eben dieses Urteil. Wie blickt ihr dann damit jetzt in die Zukunft? Wird es eurer Meinung nach, ja, wird es da vielleicht eine Einsicht seitens des Landesamtes geben? Erwartet ihr da vielleicht auch eine Änderung ihrer Praxis? Wie seht ihr das oder was hofft ihr da vielleicht auch?
Wenn du dich an unseren ersten Beitrag erinnerst oder da nochmal reinhörst, da waren wir noch voll Feuereifer und Begeisterung und dass das Amt halt sich einarbeiten wird in die Sachlage und dass die Reibungsverluste sich reduzieren werden. Das denken wir mittlerweile leider Gottes nicht mehr. Es fällt uns immer schwerer, bei den ganzen Sachen, die passieren, einfach nur an Inkompetenz zu glauben. Denn auch das Amt hat eine interne Rechtsabteilung. Das sind lange vorher durchgegangene Geschichten, die dort über viele Schreibtische gelaufen sind. Es fallen mir wenig Erklärungen ein, wie man dann offensichtlich rechtswidrige Bescheide verschicken kann. Wir haben jetzt heute auch einen offenen Brief an den Leiter des T3LRs geschickt, denn über die Akteneinsicht haben wir erfahren, dass er behauptet hat, die Polizeibegleitung müsse sein, da zunehmend Verweigerungen bei Kontrollen und bei Probenahmen erfolgen. Daraufhin haben wir uns erstmal erschrocken und haben gesagt, was ist da vorgefallen, haben alle Vereine angerufen, haben gefragt, wie sieht's bei euch aus? Und ja, was soll ich sagen? Die in der ganzen Zeit von Beginn der Vereine bis jetzt gab es null Verweigerungen der Probenahme und null Verweigerungen des Zugangs. Also ja, einfach ein Statement, wo ich nicht weiß, wie das ein Amtsleiter gegenüber einem Polizeipräsidenten machen kann, um Ressourcen von der Polizei abzuziehen und in die Vereine zu schicken, wo unter uns gesagt 4 gelangweilte Polizisten rumstehen und einen Arbeitstag quasi verschwenden, der genauso gut dafür gebraucht würde, Verbrechen aufzuklären.
Das sagt Hermann Klatt vom Cannabis Social Club Erfurt. Im Gespräch mit mir, Anlass war die Urteilssprechung in einem Prozess, wo verschiedene Cannabis Social Clubs, beziehungsweise in dem Fall ein Jenaer Cannabis Social Club, gegen das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum geklagt hat, weil nämlich die Auflagen, die die Cannabis Social Clubs im Anbau und in der Kontrolle und in der Abgabe an ihre Mitglieder als überzogen halten und es jetzt auch zu einem ersten Urteilsspruch kam. Und wie gesagt, parallel aber auch noch andere Verfahren derzeit eben noch laufen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden darüber weiter berichten. Das Gespräch, das könnt ihr hier auch nochmal auf unserer Homepage nachhören unter www.radio-frei.de. Es ist jetzt mittlerweile 10.27 Uhr beziehungsweise 19.27 Uhr, wenn ihr die Wiederholung heute Abend hört. Und bevor wir zum nächsten und auch letzten Thema kommen, dem momentan stattfindenden Domstufenfestspielen, gibt es natürlich noch mal erst ein bisschen Musik zum Durchatmen. Und wir hören Fat Tony mit seinem neuen Album, beziehungsweise mit einem Track von seinem neuen Album, zusammen mit dem ehemaligen Erfurter Dizzy, und zwar nicht Hollywood.
Meine Zweizimmerwohnung ist nicht Hollywood, doch ich bin ein Superstar in meiner Crib. Ich weiß, du hältst mich für ein Vollidiot, dafür hab ich ne Friese wie Brad Pitt.
Little Darling, ich bin nicht immer klug, doch ich weiß von Forrest Gump, dumm ist der, der Dummes tut. Darum mache ich heute nix, bevor mir sowas passiert. Das Leben ist ein Witz und ich hab mich amüsiert. Ah, hier, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Torte. Sim Simmer, kein Key, kein Bimmer, kein Alpha, kein Winner. Tanz allein durch meine zwei Zimmer. Bin ein Loser, Baby, zumindest fühle ich mich meistens so. Doch heute ist was anders und ich glaub, ich weiß wieso. Guck in den Spiegel, oh, sehr guter Haarschnitt. Der von Brad Pitt aus Titanic.
Meine zwei Zimmerwohnung ist nicht Hollywood, doch ich bin ein Superstar in meiner Crib.
Ich bin nicht perfekt, aber was soll's. Zieh die Karre immer wieder aus dem Dreck und lass es rollen. Zu viel zu tun, um ständig etwas Besseres zu wollen. Hasse es, wenn Leute sagen, ich verdiene mehr Erfolg, denn mir geht's gar nicht mal so schlecht. Du quatsch rum und keiner auf der Party gibt dir recht. Du machst nicht, was dich erfüllt, doch du machst Cash. Ich werd zum Glück nie wie du sein, denn ich hab ADHS. Ich war in der Schule nicht beliebt, heute ist andauernd irgendwer in mich verliebt. Wir sind nicht die hellsten Leuchten, die es gibt, doch ohne uns wär's ganz schön dunkel in der Street.
Meine Zweizimmerwohnung ist nicht Hollywood, doch ich bin ein Superstar in meiner Crib. Ich weiß, du hältst mich für ein Vollidiot, dafür hab ich ne Friese wie Brad Pitt. Meine Zweizimmerwohnung ist nicht Hollywood, doch ich bin ein Superstar in meiner Crib. Ich weiß, du hältst mich für ein Vollidiot. Dafür hab ich ne Friese wie Brad Pitt.
Ach, sehr schön. Nicht Hollywood war das gerade von Fat Tony und Dizzy von dem neuen Album von Fat Tony. Drama endet nie. Und wir machen hier direkt weiter mit nicht ganz so aufbauender, lustiger Musik, aber dem Genre noch treu. Wir hören jetzt die Antilopen Gang mit einem etwas älteren Song. Für wenige.
Das ist für wenige, wir werden immer weniger. Ist für die Ablehnung des Preises für mein Lebenswerk. Ist für die, die heimlich in sich eine Hoffnung tragen. Ist für Moorsoldaten, Pariser Kommunaden. Das ist für Kündigungsschreiben wegen lieber frei. Die, die ihr Handy aufladen in der Bücherei. Das ist für den Fall, dass alles zusammenfällt. Ist für die Vorstellung von einer ganz anderen Welt.
Das ist für die, die es nicht schafften. Die, die sich verrannten. Mit denen ich nicht mehr reden will, obwohl ich sie gut kannte. Die, die ich besucht hab in der Klapse. Für die, die mich in Zukunft noch verlassen. Die, die ich geliebt hab, die es nicht erwiderten. Die mich vom Ziel abbringen, die mich niederringen. Die nicht mehr da sind, die nichts mehr haben. Die sich gezwungen sahen, mich zu schlagen.
Das ist für alle, die von mir enttäuscht sind. Und die, die gar nicht wissen, wie viel sie mir bedeuten. Das ist für Scheiß drauf, einfach mal machen. Krachendes Scheitern, befreiendes Lachen. Das ist für die, die Scheiben einschlagen, für die, die Nein sagen, die vereinsamen. Das ist für die, die mit mir Streit haben, die, die schweißgebadet aufwachen und dann nicht mehr einschlafen.
Das hier ist für 15 Jahre Antilopen-Gang, für Tonstudios in Aschenbecherwohnungen, für Fahrten mit dem Wochenendticket auf die Jam, für alle, die alle Knochenfabriklieder kennen, für immer dagegen, aber niemals dafür, für ein verkrampftes Verhältnis zum Bier. Das ist für Dominik und Chris, für die Jahre in Aachen, für Konzerte im Keller in der Scharnweberstraße.
Im Zweifel für den Zweifel, für Benzin und Heizöl, Songs von Slimebrüllen, das ist für das Leben. Ich glaub, ich werd hier nicht alt, das ist für Zärtlichkeit, das ist für Wehrhaftigkeit, für Generalstreik, nein, Abschaffung der Arbeit, Aussageverweigerung, wo war ich bloß zur Tatzeit? Für die Armee der Verlierer, für die Hartreimsager. Und für meinen revolutionären Vater.
Das ist für die, die sich nach der Arbeit wegknallen. Die hier raus müssen, sich an ihrer Liebe festhalten. Die durch die Morgensonne stolpern wie ein Zombie. Die mit Kofferraum voll Chrom im vollbesetzten Kombi. Die, die nicht mehr können, aber sagen, ist okay. Die das Ibuprofen runterspülen mit Rosé. Für die, die uns nur mochten, als wir noch zu viert waren. Und die, die blieben, auch wenn wir uns mal verirrt haben.
Für wenige von der Antilopen Gang und ihrem 2024, so lange ist es dann doch noch nicht her, erschienenen Album Alles muss repariert werden. Auf den Domstufen wird dieses Jahr mal ein Musical aufgeführt und wer eben jetzt in den letzten Tagen abends auch schon mal in der Stadt beziehungsweise um den Domplatz rum unterwegs war oder ist, der hat es sicherlich auch gehört. Jesus Christ Superstar tönt da von den Stufen. Alle 21 Vorstellungen, die sind restlos ausverkauft, aber wer es dennoch versuchen möchte, der kann sich gerne auf die Warteliste setzen lassen. Annabelle und Donata waren vergangene Woche für Radio Frei bei einer der letzten Proben dabei und Annabelle hat mit Bart de Klerk gesprochen. Er ist für die Choreografie bei Jesus Christ Superstar verantwortlich. Und wir hören dann auch nochmal in einen Song rein von Jesus Christ Superstar, natürlich nicht aus dieser Aufführung, und hören danach noch eine kurze Umfrage, die Donata in der Pause der Vorstellung geführt hat mit den Leuten, die eben da auch anwesend waren. Aber jetzt erstmal Annabelle.
Bay hier auf dem Domplatz und wir haben die Möglichkeit zu sprechen mit Herr Bart de Klerk. Herr de Klerk, Sie sind nicht nur Choreograf, sondern auch Regisseur und Sie haben damals Ihre Karriere auch begonnen als Darsteller. Wie war das für Sie? Was war Ihr erster Gedanke in Bezug auf die Domstufen als Spielort?
Erstmal ja, super recherchiert. Das stimmt ja. Als erstes habe ich gedacht, toller Ort für dieses Stück. Also fast perfekter kann es ja nicht sein. Open Air hat immer seine Herausforderungen, weil der Platz natürlich sehr große Stufen hat und wir mit unfassbar vielen Menschen dieses Stück spielen. Und deswegen war mein erster Gedanke, okay, egal was ich mache, es muss irgendwie Wumms haben. Auch wegen der Musik, damit es an einigen Stellen, ich sag mal, richtig knallt und der Vibe rüberkommt. Und dann auch auf so einem großen Platz versuchen mal zu berühren oder andere Bilder zu machen, was ja in einem Kasten viel einfacher ist als auf eine große Fläche.
Meine nächste Frage würde auch so ein bisschen damit reinspielen. Und zwar wollte ich wissen, welche Herausforderungen eine derartig massive Bühne in Hinsicht auf die Choreografie mit sich bringt.
Das hat tatsächlich Herausforderungen. Jetzt habe ich in den Jahren auch ein bisschen Erfahrungen gemacht mit unterschiedlich großen Bühnen. Hier kommen natürlich nochmal die Stufen dazu. Es hat vor allem mit der Platzierung zu tun. Welche Bilder macht man? Wie platziert man die Bilder so, dass man den Fokus gut setzen kann und welche Bilder auf Stufen funktionieren? Ich glaube, das war die größte Herausforderung. Und die Auf- und Abgänge auch. Das sind auch nicht so leicht, weil der Weg ja so lang ist und man die Darsteller und Darstellerinnen ja auch noch sieht dann beim Abgehen.
Ja, sehr interessant. Was macht für Sie dieses Musical jetzt aus choreografischer Sicht besonders? Und darauf aufbauend würde ich ganz gerne wissen, ob Sie eventuell Inspirationen genommen haben von anderen Produktionen oder auch von dem Film?
Also den Film habe ich mir gar nicht angeschaut und meistens schaue ich mir auch nicht unbedingt andere Sachen an. In diesem Fall habe ich mir schon ein paar Ausschnitte auf YouTube angeschaut. Was dieses Musical besonders macht, ist die Musik. Die ist ganz imposant, ganz groß. Die hat eigentlich im Grunde nur wenige Melodien, aber immer anders eingesetzt. Es ist sehr laut, was ich ja mag. Und das in Open Air zu bewältigen, ist eine Herausforderung, weil es auch ohne Licht funktionieren muss. Wir haben natürlich hier Licht gebastelt und das wird dem Ganzen natürlich unterstützen. Und das Besondere ist, dass es ein Klassiker ist. Und beim Klassiker bin ich immer so, ja, da muss man immer ein bisschen seinen eigenen Weg finden und versuchen, aber trotzdem die Geschichte treu zu bleiben. Also ich finde, man kann das nicht alles ganz, ganz neu erfinden. Das ist immer so eine Gratwanderung. Ein bisschen Handschrift drauflegen und dann auch nicht die Geschichte zu verleugnen.
Sie haben ja schon gesagt, dass das ein Klassiker ist. Gibt es denn bestimmte Szenen aus diesem Stück, auf die Sie sich bei der Vorbereitung ganz besonders gefreut haben?
Auf den Tempel, weil ich die Musik so geil finde. Die wird so schön dramatisch und die wird so schön hart und zeigt auch, wie der Mensch in zwei Facetten sein kann. Und da habe ich mich am meisten darüber gefreut.
Welche Szene hat Ihnen beim Entwickeln am meisten Kopfzerbrechen bereitet?
Das ist eine super Frage, die wird mir nie gestellt. Da muss ich kurz nachdenken. Die allererste große Nummer, was geht ab, what's the buzz? Weil die nur einen Satz beinhaltet und wird dann wieder und wieder und wieder gesungen. Da habe ich am meisten, glaube ich, rumprobiert, wie das aussehen kann. Ganz simpel eigentlich ist es geworden, ja.
Okay, sehr interessant. Sie haben ja schon in vielen, vielen Produktionen mitgearbeitet. Was macht für Sie ein gutes Ensemble aus?
Leute, die Bock haben und bereit sind, alles mitzumachen, was man sich vorstellt. Auch wenn es erstmal vielleicht ruckelt oder vielleicht, dass man noch am Suchen ist. Und einfach den Weg einzugehen. Und auch, wenn die eigene Talente mit einbringen können und sie auch teilweise eine eigene Verantwortung übernehmen. Also ich kann ja nur so viel machen. Und dann liegt es eigentlich an den Darstellern und Darstellerinnen, was hier großartig funktioniert hat.
Dazu hatte ich tatsächlich auch noch mir eine Frage aufgeschrieben, aber das hat das, glaube ich, so ein bisschen jetzt schon mit beantwortet. Und zwar wollte ich da wissen, inwiefern unter anderem auch einfach improvisiert wird von den Darstellern oder ob halt vorher schon alles festgelegt wird.
Ich habe fast nie alles festgelegt im Vorfeld. Ich höre mir die Musik in Schleife an über Monate und dann kommen so Bilder hoch und sammle so ein bisschen Bewegungsmaterial, wo es hingehen kann. Und wenn ich den Ansatz gefunden habe, dann geht es eigentlich recht schnell. Und dann, wenn ich damit in den Raum komme, passieren auch Sachen, wo Darsteller oder Darstellerin was hinzufügen oder irgendwie einen Impuls haben. Und manchmal, wenn mir das gefällt, dann gehe ich den auch nach. Aber ich lasse jetzt nicht Leute komplett improvisieren, sondern ich gebe die Richtung vor und ich fange an zu choreografieren. Und wenn ich im Raum sehe, da passiert was, was ich gut finde, oder jemand hat eine brillante Idee, dann wäre ich dumm, die nicht zu nehmen.
Okay, dann eine Frage noch, die ich ganz interessant fand. Und zwar, was sieht das Publikum später auf der Bühne? Wahrscheinlich eher weniger, obwohl da wirklich viel, viel Arbeit hintersteckt.
Hoffentlich sieht man das ja gar nicht, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Das lasse ich an dem Publikum. Der eine wird es merken, der andere vielleicht nicht. Ich glaube, dass man es unbewusst mitbekommt und vielleicht es gar nicht so deuten kann. Aber wenn viel daran gearbeitet worden ist und viel Herzblut da reingesteckt haben, dann spürt man das. Und ich glaube, das macht auch was mit dem Publikum. Und das ist dann die harte Arbeit. Ob man das dann als ein toller Abend beschreibt oder harte Arbeit, das ist an denen überlassen, würde ich sagen.
Dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch ein, zwei Fragen eher zu Ihrer Person als zu dem Stück. Und zwar, gibt es in Ihrer Karriere bis jetzt eine bestimmte Produktion, die Sie ganz besonders geprägt hat?
Da gibt es ein paar, aber die letzte natürlich ist die Weiße Rose. Ja, die trage ich einfach in meinem Herzen, weil das einfach ein wunderbares Stück geworden ist über ein ganz wichtiges Thema. Und es wurde auch ausgezeichnet mit 7 Preisen, glaube ich.
Sie haben ja damals auch den Musical-Theaterpreis gewonnen.
Genau.
Ja.
Einmal für den Besuch der alten Dame und dann für die Weiße Rose. Genau.
Guten Abend.
Jetzt wird schon gesoundcheckt.
Dann machen wir Schluss.
Ja.
An diesem Punkt wurde dann leider unser Interview kurzerhand frühzeitig beendet, da es dann auf den Domstufen mit dem Soundcheck für die Generalprobe weiterging. Ein, zwei Fragen hätte ich Bart de Klerk zwar gerne noch gestellt, aber ich fand, es war trotzdem ein ganz tolles Interview mit einer wirklich sehr, sehr interessanten Person. Ich möchte mich auch an dieser Stelle gerne noch einmal bei Herr de Klerk für seine Zeit bedanken, falls er uns auch gerade zuhört. Ich persönlich fand die Generalprobe wirklich toll und auch das Musical an sich war sehr, sehr beeindruckend. Als jemand, der bis dato noch keine Produktion von Jesus Christ Superstar mitverfolgt hat, konnte ich dem Stück trotzdem problemlos folgen. Die Domkulisse war sehr imposant, das Bühnenbild beeindruckend, die Darsteller unfassbar talentiert und natürlich auch die Choreografie ganz, ganz toll ausgearbeitet. Der Musical-Fan in mir war wirklich sehr glücklich darüber, dass sich mir die Möglichkeit geboten hat, diese Aufführung mitzuverfolgen.
Und ich bedanke mich natürlich bei dir, Annabelle, dass du dieses Interview geführt hast. Und du warst ja nicht alleine dort, du warst mit Donata noch an dem Abend auch da. Und die hat sich nochmal bei den ZuschauerInnen umgehört. Bevor wir das aber hören, nochmal jetzt ein Song aus dem Musical Jesus Christ Superstar. Natürlich nicht aus der aktuellen Version, die wir hier in Erfurt hören können, sondern einer älteren Version. Und während Annabelles Musical Herz hochschlägt, muss ich ja an der Stelle gestehen, dass ich Musicals persönlich sehr schwer finde, aber ich möchte natürlich jetzt hier nicht allen meinen Musikgeschmack aufdrängen, das mache ich ja an anderer Stelle genug, deswegen jetzt hier The Temple von, oder aus, besser gesagt, dem Musical Jesus Christ Superstar. The Temple aus dem Musical Jesus Christ Superstar, das ja auch gerade bei den Domstufenfestspielen hier aufgeführt wird. Und wir haben vor diesem Song ein Interview gehört mit dem Choreografen Bart de Klerk. Und Annabelle und Donata waren vergangene Woche bei der Generalprobe sozusagen vor Ort und haben da eben mit Bart de Klerk gesprochen. Donata ist dann aber auch nochmal in der Pause rumgelaufen und hat unter den Zuschauenden eine kleine Umfrage gemacht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Wie fandet ihr jetzt die erste Hälfte von dem Musical?
Ich habe das zum ersten Mal gesehen und gehe da voll unbefleckt rein und ich finde es mega cool. Also diese Leistung, gerade auch wie die Darsteller die Stufen hochrennen und trotzdem nicht außer Atem sind und weiter singen. Also Respekt. Ja, mega cool.
Ja, genau, auch gerade so eine große Bühne zu füllen und ich freue mich aber auch auf den zweiten Teil. Jetzt wird es ja gerade ein bisschen dunkler, jetzt kommt ja noch mehr Licht mit ins Spiel und weil wir heute auch eine Probe haben, wir hören ja auch immer den Regisseur von hinten immer mal noch Anweisungen geben, wenn es zu hell ist, wenn es zu dunkel ist oder jemand falsch steht. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal spannend.
Die fanden wir super. Ja, sehr schön. Sehr schöne Stimmengewalt. Super.
Ja, war alles wunderbar. Also mir hat es gut gefallen, aber ich kannte das Musical noch schon. Also meine Lieblingsnummern kommen noch. Das letzte, The Last Supper quasi, ist meine Lieblingsnummer in der zweiten Hälfte. Aber ja, mir gefallen die Kostüme und ich mag die Musik, also ja.
Ich finde es okay, falls ich das so sagen darf. Es sind auch noch ein paar Dinge, die sicherlich dann, wenn die richtigen Aufführungen starten, geändert werden sollten. Vor allen Dingen, manchmal hört man immer noch so einen Brummton, besonders wenn Judas singt, ist mir das aufgefallen, was ich als störend empfand. Aber ich denke, insgesamt ist es eine schöne Aufführung.
Das sagen ZuschauerInnen, die in der vergangenen Woche bei der Generalprobe von Jesus Christ Superstar anwesend waren. Donata und Annabelle waren auch dort, haben nicht nur mit Zuschauern gesprochen, sondern eben auch mit dem Choreografen Bart de Klerk. Und wie gesagt, die Vorstellungen sind leider alle, was heißt leider, sie sind restlos ausverkauft. Wer irgendwie versuchen möchte, doch noch zu einer Karte zu kommen, der kann sich auf eine sogenannte Warteliste setzen. Passiert ja dann doch manchmal, dass Menschen aus Gründen eben ihr Ticket dann doch nicht einlösen können, beziehungsweise den Termin nicht wahrnehmen können. Hier gucke ich mal jetzt gerade auf die Uhr und sehe, dass mir noch ein bisschen Zeit bleibt und ich spiele euch jetzt erstmal Musik vor. Und dann gibt es noch einen kleinen Veranstaltungstipp für heute Abend. Jetzt aber erstmal Neusetz mit Don't Give Up.
Sometimes they wanna cut you down, gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down, let it fall to the sea, but like a rusty crown. To the stars, love the moonbeams glare. Shackles on your feet.
Neusetz waren das gerade mit dem Titel Don't Give Up. Und ich habe hier noch einen kleinen Veranstaltungshinweis für euch heute. Abend um 17 Uhr gibt es einen Stadtrundgang angeboten von der Gruppe Decolonize Erfurt. Getroffen wird sich auf dem Petersberg oben bei den Wasserspielen vor der Peterskirche. Und in dem Stadtrundgang soll den rassistischen Ausschreitungen 1975 in Erfurt gedacht werden, beziehungsweise an deren Betroffene erinnert werden. Zu diesem Veranstaltung oder zu dieser Veranstaltung schreibt die Gruppe Decolonize Erfurt: Diesen August jähren sich die rassistischen Ausschreitungen gegen algerische Arbeitsmigranten 1975 in Erfurt zum bereits 51. Mal. Vom 10. bis zum 13. August 75 gab es zahlreiche Angriffe auf die gerade in der Stadt angekommenen algerischen jungen Männer. Sie wurden von einem Mob durch die Altstadt gehetzt und waren Angriff auf ihr Wohnheim ausgesetzt. In einem thematischen Stadtrundgang möchte die Gruppe Decolonize Erfurt an die rassistischen Ausschreitungen erinnern, aber auch das Leben der Algerier in der DDR beleuchten. Wie gesagt, getroffen wird sich heute Abend 17 Uhr auf dem Petersberg bei den Wasserspielen vor der Peterskirche. Die Führung, die wird auf Deutsch stattfinden und bei Bedarf kann auch eine Flüsterübersetzung ins Englische angeboten werden. Mit diesem Veranstaltungshinweis verabschiede ich mich fast von euch. Es gibt noch mal eine Musik und dann sage ich euch aber noch, wie es hier weitergeht. Und zwar hören wir jetzt noch mal ganz, ganz schnell. Ah, das schaffe ich gar nicht mehr, sehe ich jetzt gerade. Ach Mist. Na dann machen wir es jetzt einfach anders, ne? Dann gibt's jetzt dann doch irgendwie schon mal die Verabschiedungsmusik, die ich euch jetzt hier präsentiere. Und dann mache ich auch tatsächlich Tschüssi und muss jetzt das aber erstmal finden. Ach, ich bin wieder maximal unorganisiert hier. Das macht doch richtig Spaß. So, jetzt erstmal das hier. Und der Transparenz halber muss ich nämlich dann immer mal dazu sagen, es gibt ja jetzt hier gleich einen fliegenden Wechsel. Das heißt, ich verlasse das Studio und Christine, meine Kollegin, kommt hier rein und übernimmt dann auch live mit dem LAP-Magazin. Wenn wir Vorproduktion haben, dann ist das natürlich total easy. Wenn wir aber hier quasi Live-Sendung an Live-Sendung haben, dann muss man seine Sachen wegräumen, dann muss die andere Person reinkommen und sich schon mal vorbereiten. Und damit wir da hier irgendwie einen sauberen Übergang hinkriegen, ist es immer ganz wichtig, dass man da ein bisschen Luft lassen. Deswegen jetzt auch schon 2 Minuten beziehungsweise 1,5 Minuten vor eigentlichem Ende schon mal meine Verabschiedung. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag, kann euch noch auf das restliche Programm verweisen und zwar, wie gesagt, jetzt das LAP-Magazin. Danach gibt es die Destroy Gallery. Heute Abend um 17 Uhr gibt es eine Freistunde, die Sendung von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Da wird ein Audio-Walk präsentiert, der durch den Hirschgarten führt. Ihr könnt ihn jetzt auch schon mal anhören und dann aber auch später noch mal durchlaufen. Umgesetzt wurde er von Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Ratsgymnasiums. Ich verabschiede mich von euch, sagt tschüss, macht's gut und bis ganz bald.